weiß nicht, wer von euch des Englischen mächtig ist, aber wir haben was von Testify gesungen gerade, das heißt bezeugen. Und um bezeugen geht es heute, um ein Bekenntnis, um das Glaubensbekenntnis. Genau, danke. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben damit angefangen als Reihe und haben das jetzt ein bisschen unterbrochen gehabt die letzten zwei Sonntage. Ihr erinnert euch auch letzten Sonntag unser Next Generation Gottesdienst. Ich fand, das war richtig klasse. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Aber ja, es war wirklich eine tolle Gelegenheit, auch wirklich mal anderen Menschen, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente einzusetzen, sich auszuprobieren. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir hier auch in der Gemeinde so eine Atmosphäre haben, wo nicht nur so die alten, eingefahrenen Menschen, die das schon lange machen, das machen, was sie schon lange machen, sondern wo neue Menschen, neue Gesichter nach vorne kommen, die machen Dinge anders. Und man ist im ersten Augenblick vielleicht verwirrt und denkt, hä, das haben wir noch nie so gemacht, das hat er noch nie so erzählt, aber das tut uns manchmal ganz gut, um auch Dinge zu hinterfragen. Und bei diesem Glaubensbekenntnis ist es auch ganz gut, Dinge mal genauer unter die Lupe zu nehmen, denn die sprechen sich so leicht. Und man kennt sie teilweise auswendig und dann erzählt man so, ich glaube an Gott, da, und dann hat man so seine Schuldigkeit getan. Das ist halt so ein Ablauf, das ist man gewohnt. Aber es berührt einen oft gar nicht besonders. Und wir haben angefangen vor einigen Wochen über das Thema Gott, unser Vater zu sprechen. Ja, da ging es um den Vater, ihr erinnert euch an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Vater, der wartet. Gott, unser Vater, der auf uns wartet, dass wir zu ihm kommen. Er möchte, er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Danach, vor drei Wochen, habe ich gepredigt über Weihnachten. Nicht, weil es so schön in die Jahreszeit passt, sondern weil wir von Jesus gesprochen haben. Es ist ein Teil des Glaubensbekenntnisses, dass Jesus geboren wurde von der Jungfrau Maria. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, Jesus wurde zwar als Mensch geboren, aber da begann er nicht zu existieren. Sondern Jesus hat schon existiert, bevor die Erde geschaffen wurde. So heißt es in seinem Wort. Vor aller Schöpfung war Jesus schon. Durch Jesus ist alles geschaffen worden, was existiert. Und er ist das Ziel aller Schöpfung. Und als er dann damals in Bethlehem geboren wurde, Theologen sprechen da nicht unbedingt von der Geburt, sondern lieber von der Fleischwerdung Jesu. Also Jesus, der schon vorher existiert hat, wird Fleisch, wird Mensch, kommt in diese Welt hinein. Und das Geniale, was mich damals so berührt hat, ist, dass es in der Bibel unter anderem heißt, nicht nur Jesus war schon vor aller Schöpfung da, sondern vor aller Schöpfung hat Gott uns schon auserwählt gehabt, einmal bei ihm zu sein. Gott hat schon damals sich vorgenommen, uns durch Jesus zu erretten. Also diese ganze Geschichte mit dem Sündenfall damals im Garten Eden, mit der Schlange und mit der Frucht und so, das war jetzt nicht so ein Unfall, wo Gott jetzt reagieren musste, und sich jetzt was ausdenken musste, weil da was schiefgelaufen war, was er nicht geplant hatte oder was er nicht gewusst hatte, sondern Gott hat von Anfang an schon diesen Plan gehabt, wenn die Zeit erfüllt ist, dann sende ich meinen Sohn und der wird uns heute, die wir heute 2000 Jahre später leben, erlösen, erretten. Und ich nehme das sehr persönlich. Ich habe für mich herausgefunden, Gott hat mich schon gesehen, bevor diese Erde geschaffen wurde. Das finde ich einen tollen und genialen Gedanken. Und heute wollen wir weitergehen. In dem Glaubensbekenntnis. Wir hatten ja, letztes Mal habe ich davon gesprochen, wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und jetzt kommt der Part für heute. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jo, das ist jetzt alles drin, was wir so im Evangelium haben, so ziemlich. Worüber soll ich da jetzt predigen? Ja, also ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Ich könnte über den Leidensweg Jesu sprechen, wie man das so an Karfreitag immer tut. Da steckt er hier drin, gelitten unter Pontius Pilatus. Oder seine Kreuzigung nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Was ist da genau passiert? Welche Symbolik steckt dahinter? Die Erfüllung des Gesetzes, so die ganz Eingefleischten wissen, was das vielleicht mit Jesus auf sich hat. Die Parallelen zwischen Jesus selber und dem ganzen Tempelkult. Ja, in der Bibel heißt es ja, dass Jesus das Lamm Gottes war. Und das bezieht sich ja auf die Lämmer, die früher im Tempel geopfert wurden zur Vergebung von Schuld und Sünde. Darüber könnte man auch sprechen. Man könnte über die Auferstehung Jesu sprechen, was das für uns bedeutet. Und Leute, ich bin an was völlig Profanem hängen geblieben. Ich habe mich gefragt, wie bitteschön hat es der Name Pontius Pilatus in dieses Glaubensbekenntnis geschafft? Der ist ja nun kein heiliger Mensch. Der war kein Apostel, der war kein Nachfolger Jesu. Das war ein römischer Machthaber. Der hat zu der Zeit in Israel die Römer vertreten, den Kaiser letztendlich. Und durch ihn, er war letztendlich der Grund, dass Jesus dann verurteilt werden konnte. Denn anders ging es nicht. Die römische Besatzung, die konnte nur entscheiden, ob jemand hingerichtet wird oder nicht. Das konnten nicht irgendwelche anderen Menschen. Also er war dann der Grund, warum dann jemand, beziehungsweise Jesus, dann gestorben ist. Aber wieso muss man sowas im Glaubensbekenntnis erwähnen? Man könnte ja einfach sagen, Jesus Christus hat gelitten, ist gestorben und ist auferstanden. So, das reicht doch. Da ist doch alles drin. Wozu, bitteschön, dann noch Pontius Pilatus da reinnehmen? Es kommen im ganzen Glaubensbekenntnis außer Jesus nur zwei Menschen vor. Das eine ist Maria, das hatten wir schon. Durch sie ist Jesus geboren worden, kam sie zur Welt. Und der zweite ist Pontius Pilatus. Was für ein Gegensatz. Also wieso? Ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist das ein Versehen gewesen. Das ist irgendwie so reingerutscht. Aber das Glaubensbekenntnis, das ist ja, da fokussiert man sich ja auf die wichtigsten Aussagen des Glaubens. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendetwas aus Versehen reingekommen ist. Und ich habe angefangen, mal zu recherchieren und mir so Gedanken zu machen, warum steht dieser Name da drin? Nun, das Glaubensbekenntnis ist jetzt nicht die Bibel, muss man jetzt auch mal so ganz klar sagen. Wir haben die Bibel als Grundlage für unseren Glauben. Das, was da drin steht, das nehmen wir ernst, darüber denken wir nach, das wollen wir umsetzen. Das Glaubensbekenntnis beruft sich aber oder bezieht sich auf ganz, ganz viele Stellen aus der Bibel, auch Pontius Pilatus. Und dieses Glaubensbekenntnis ist das Ergebnis der ersten ungefähr 400 Jahre Gemeindegeschichte oder Kirchengeschichte. Da steckt also 400 Jahre Erfahrung der Christen damals schon mit drin. Und das muss man so ein bisschen berücksichtigen, wenn man darüber nachdenkt, wie ist das so zustande gekommen. Diese ersten Jahrhunderte, nachdem Jesus also gestorben, auferstanden war, weggegangen ist, wieder zurück zu seinem Vater und die Gemeinde sozusagen begann zu existieren, Gemeinden gegründet wurden, christliche Gemeinden. Diese ersten Jahrhunderte waren eigentlich ziemlich schwierig für Christen, denn dieser Glaube war hart umkämpft, nicht gewollt und von allen Seiten gab es in Anführungszeichen Stress. Also Stress ist freundlich ausgedrückt. Christen wurden verfolgt, wurden gefoltert, teilweise zu Tode gefoltert. Nicht immer, nicht jeder, nicht überall, nicht immer zu jeder Zeit, aber im Großen und Ganzen doch die ganzen fast 400 Jahre oder ungefähr 400 Jahre haben sie das erlebt. Das heißt, an Jesus zu glauben hatte Folgen. Und möglicherweise steckt da auch eine geistliche Dimension drin. Die Gemeinde beginnt zu existieren und der Widersacher Gottes, Satan, versucht unter allen Umständen das klein zu halten, das zu unterdrücken. Es ist ihm nicht gelungen, aber ich habe so den Eindruck, das waren so die ersten Versuche, die Anfänge der Christenheit, die Anfänge von gläubigen Menschen kaputt zu machen. Das, was Jesus aufgebaut hat, wollte Satan verhindern. Die ersten Menschen, wenn sie an Jesus geglaubt haben, das hat für ihr Leben Folgen gehabt. Wir hatten gestern in Viersen unsere allererste Taufe. Wir hatten zwei Täuflinge, wir haben das in einem Garten gemacht und wir hatten zum Glück richtig gutes Wetter. Also als es dann anfing zu regnen, hatten wir gerade alles abgebaut und weggestellt. Das war richtig gut. Und wir waren mit unserer Gemeinde, mit ein paar Gästen und Freunden da. Und das ist ja auf der einen Seite ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, man ist so ein bisschen unter sich oder unter uns. Das hat keine negativen Folgen in unserem Land, wenn man sich taufen lässt. Damals, wer sich hat taufen lassen, dann war das sozusagen ein öffentliches Bekenntnis für Jesus und die mussten damit rechnen, jetzt wird das Leben schwierig. Jetzt wird es möglicherweise lebensbedrohlich. Aber interessanterweise haben es die Menschen trotzdem gemacht. Warum? Weil es ihnen wichtig war. Das war ihnen die Sache wert. Jesus war ihnen das wert. Ich lasse mich taufen, auch wenn es Folgen hat, Konsequenzen hat, die sehr, sehr unangenehm sein können unter Umständen. Sie könnten, und sie haben auch teilweise, ihren Besitz verloren, auch ihre Familien verloren. Auch das muss man immer bedenken. Das ging ja dann durch Familien hindurch. Und wenn man verantwortlich ist vielleicht für andere Menschen und man denkt sich, die leiden jetzt nur, weil ich mich zu Jesus bekehre, das macht was mit einem. Sollte ich vielleicht doch lieber in den Untergrund gehen? Sollte ich vielleicht doch lieber heimlicher Christ sein, dass es keiner so richtig mitkriegt? Hauptsache Gott weiß, was ich glaube, er schaut ja ans Herz. Aber interessanterweise haben die Christen das so nicht gemacht. Eigentlich haben sie das trotzdem öffentlich bekannt und sich all diesem ausgesetzt, was es damals gab. Interessant. Ich habe mir mal überlegt, oder ich überlege mir immer wieder, wie voll wären unsere Gemeinden heute, wenn wir in so einer Zeit leben würden? Wer würde da noch zum Gottesdienst kommen, wenn es wirklich gefährlich wäre? Heutzutage achten wir darauf, dass eine Gemeinde modern ist, ansprechend ist. Wir wollen ein gutes Worship-Team haben. Und glaubt mir, mir ist guter Worship auch wichtig, guter Lobpreis. Ich mag das, ich tue es ja selber. Wir achten darauf, es gibt ein Programm für unsere Kinder, gibt es einen Kindergottesdienst, gibt es eine gut ausgebaute Rangers-Arbeit. Und all die Dinge tue ich ja selber. Ich bin ja voll begeistert. Aber manchmal frage ich mich, haben wir den Fokus auf den richtigen Punkten? Weil wenn wir unser Leben geben müssten, dafür, dass wir hier in den Gottesdienst gehen, würden wir dann auch kommen? Und dann ist plötzlich Musikanlage oder Sänger oder Gemeinderäume, selbst renovierte Kinderräume, das verliert alles an Wert. Dann kommt es nur noch darauf an, glaube ich an Jesus, stehe ich zu Jesus, bin ich loyal, auch wenn es mich das Leben kostet oder nicht. Schöne Räume, toller Lobpreis, allein reichen nicht aus, um mein Leben zu riskieren für Jesus. Da muss mehr dahinter sein. Die Menschen damals haben sich zu Jesus bekehrt. Er war das absolute Zentrum. So, jetzt fragt euch die ganze Zeit wahrscheinlich, was hat das jetzt mit Pontius Pilatus zu tun, in diesem Glaubensbekenntnis? Was mir wichtig war, ist, ich wollte uns nochmal diesen geschichtlichen Hintergrund so ein bisschen aufmalen, dass wir das mitspüren, wie ging es den Christen damals? Denn im Glaubensbekenntnis fließen diese ganzen Erfahrungen mit ein. Das hat seinen Grund, warum das da so steht. Also werde ich jetzt mal ein bisschen konkreter. Pontius Pilatus kommt nicht nur in der Passionsgeschichte in der Bibel vor. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Pontius Pilatus erwähnt wird, und zwar in einem Brief. Und zwar der Brief von Paulus an Timotheus. In 1. Timotheus 6, 12 bis 14 heißt es, ganz bekannter Vers, ist übrigens mein Taufvers, der erste, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also zunächst schreibt er von diesem Kampf, von einem Glaubenskampf. Das ist kein Kampf mit Schwertern, sondern ein Kampf des Glaubens, ein Kampf der Gedanken. Kämpf diesen Kampf, bleib treu, steh zu deinem Glauben. Toller Taufvers, hat mich mein Leben lang begleitet. Ich will bei Jesus dranbleiben. Und dann geht es auch darum, dass er sich daran erinnern soll, dass er seinen Glauben bekannt hat, öffentlich bekannt hat. Wir denken immer so, die Zeit damals war vielleicht noch nicht ganz so wild, aber es gab schon von Anfang an Schwierigkeiten für Christen. Von Anfang an war das so. Denk daran, wie du deinen Glauben öffentlich bekannt hast. Das war mit Sicherheit nicht so ein apostolisches Glaubensbekenntnis, wunderbar ausformuliert, aber Timotheus hat immer wieder loyal zu Jesus gestanden, zum Evangelium, hat das weitergesagt und hat erklärt, was er eigentlich glaubt. Das ist mit Sicherheit nicht immer leicht. Deswegen Kampf, kämpfe diesen guten Kampf. Und dann wird Pontius Pilatus erwähnt. Und vor ihm hatte Jesus damals also scheinbar ein klares Bekenntnis abgelegt. Also jetzt geht es um Jesus vor Pilatus. Und jetzt schauen wir uns wiederum an, was war das denn für ein Bekenntnis, was Jesus abgelegt hat. Und das finden wir in Johannes 18, Vers 37. Da sagte Pilatus zu ihm, zu Jesus, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Also Jesus bekennt vor Pilatus, dass er ein König ist. Das ist ja schon mal unerhört. Ja, weil Pilatus konnte keinen anderen König als den Kaiser in Rom zulassen. Ja. Aber Pontius Pilatus konnte das schon so ein bisschen einsortieren. Er wusste eigentlich, dass Jesus ihm nicht gefährlich werden würde. Er verstand das schon. Und trotzdem, er bekennt ganz klar, ich bin ein König und ich stehe für die Wahrheit. Er sagt ja an anderer Stelle auch einmal, ich bin die Wahrheit. Und hier prallen jetzt zwei Welten aufeinander. Eine religiöse oder eine Glaubenswelt und eine säkulare Welt oder eine politische Welt. Ein politischer Machthaber und Jesus stehen voreinander. Wir kennen alle heute den Begriff von Trennung von Kirche und Staat. Das finde ich auch gut. Es hat seinen Sinn. Und trotzdem stehen sich oft Kirche und Staat feindlich gegenüber, weil da zwei Welten aufeinander prallen. Und da stellt sich oft die Frage, wem gehört meine Loyalität? Das ist manchmal schwierig. Wem diene ich oder wer steht für mich an erster Stelle? Und für die ersten Christen war es klar, an erster Stelle steht König Jesus, nicht der Kaiser. Und das war schon das große Problem. Wer schon gesagt hat, Jesus Christus, Jesus ist der Retter, Jesus ist der Erlöser, er ist mein König, er ist mein Herr, der hat ja schon gegen den Kaiser eigentlich rebelliert. Das ging ja schon mal gar nicht. Und die ersten Christen waren eigentlich keine Revolutionäre. Die wollten ja gar kein Weltreich aufrichten. Aber weil sie Jesus bekannt haben, standen sie automatisch in Opposition zur politischen Macht oder zu den politischen Machthabern. Es führte oft zu Verfolgung, Gefängnis, Folter und Tod. Und Jesus hat das selber vorausgesagt in Markus 13. Da finden wir das ab Vers 9. Habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Wenn man euch verhaftet und euch vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Denn ihr seid es, denn nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Und in der Apostelgeschichte, das ist ja so die Geschichte der ersten Gemeinden, eigentlich ein recht spannendes Buch, wo ganz viel Action ist, da wird dann erklärt, wie zum Beispiel Paulus einmal vor dem Statthalter Festus steht und den Glauben irgendwie bezeugen muss. Und er hat das scheinbar mit sehr guten Worten getan, denn Festus sagt am Ende, ey, sag mal, du hast mich ja fast schon bekehrt jetzt. Leider nur fast scheinbar. Aber er hat das richtig gut gemacht. Christen standen vor politischen Machthabern. Das war damals oft der Fall. Und sie mussten vor dieser säkularen politischen Macht ihren Glauben bezeugen, rechtfertigen. Jesus vor Pilatus, das war wie die Blaupause für das Leben der ersten Christen. Das war die Vorlage oder das Vorbild für etwas, was die ersten Christen jahrhundertelang ständig erlebt haben. Ich muss meinen Glauben rechtfertigen, ich muss meinen Glauben bezeugen. Jesus vor Pilatus, das war Alltag der ersten Christen. Das hatten sie ständig vor Augen und Jesus war ihr Vorbild, wie er vor Pilatus stand, wie er vor Pilatus ganz klar bekannt hat, ich bin ein König, ich stehe für die Wahrheit. Und wer an die Wahrheit glaubt, wer mit der Wahrheit ist, der erkennt mein Wort und meine Stimme. Heute wird ein Glaubensbekenntnis meistens im geschützten Rahmen so einer Gemeinde, eines Gottesdienstes abgehalten. Das ist recht einfach, wenn man das so gemeinsam aufsagt. Ja? Damals wurden Glaubensbekenntnisse vor politischen Machthabern ausgesprochen. Selbst formuliert teilweise, aber nicht weniger brisant. Sie mussten erzählen, was sie glauben, wofür sie stehen. Gelitten unter Pontius Pilatus, das bringt eigentlich das Leben der ersten Christen sehr gut auf einen Punkt. Denn das war es, wie es vielen Christen ging. Das war es, was der Glaube damals von ihnen eigentlich eingefordert hat. Das war die ganz normale Konsequenz. Und so wie Jesus vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat und dann leiden musste, So ging es auch den ersten Christen. Und dann kann man sich überlegen, soll ich irgendwas ändern? Wo als in einem Glaubensbekenntnis ist das besser platziert, dass Jesus unter Pontius Pilatus gelitten hat? Er hat seinen Glauben, er hat das, was er war, bekannt vor diesem politischen Machthaber und war damit Vorbild für alle Christen, für ihr Leben. Das Evangelium muss öffentlich bekannt werden. Das steckt eigentlich in diesem Satz drin, gelitten unter Pontius Pilatus. Und ich glaube, deswegen ist Pontius Pilatus auch in diesem Glaubensbekenntnis erwähnt worden, weil das klar rein musste. Wir erinnern uns, 400 Jahre Kirchengeschichte fließen damit ein. Und dieses vor politischen Machthabern zu stehen, war nicht nebenbei, das passierte nicht manchmal, sondern das war Realität für die Christen. Das Evangelium muss öffentlich bekannt werden und zwar nicht bei irgendeiner Großveranstaltung in irgendeiner Messehalle, wo dann Tausende von Christen kommen und auch ein paar Nichtchristen, was offiziell auch genehmigt ist, sondern oft auch im Kleinen oder oft eben da, wo es gar nicht gewünscht ist, wo die Menschen das gar nicht hören wollen oder wo es nicht erlaubt ist oder wo es Konsequenzen hat. Glaube ist eben dann doch keine Privatsache. Ja, natürlich schaut Jesus unser Herz an. Er möchte wissen, wie wir damit umgehen. Aber wir sehen es an den ersten Christen, wir sehen es an diesem Glaubensbekenntnis. Es gab irgendwie immer eine öffentliche und in dem Sinne auch eine politische Dimension. Wer an Jesus glaubte, das hatte politische Auswirkungen. Wir kennen das zurzeit nicht so. Wir leben in einer Zeit, wo wir Religionsfreiheit haben, wo wir Meinungsfreiheit haben. Die Frage ist aber, würden wir oder bekennen wir eigentlich trotz dieser Freiheit unseren Glauben vor anderen Menschen? Oder ist es uns unangenehm? Weil irgendwann, in jedem Treffen, wo du irgendwo mit Leuten ein Bier trinkst oder was auch immer machst, irgendwann kommt immer das Gespräch auf Gott und die Welt. Und dann gibt es die einen Christen, die dann untertauchen. Ja, jetzt bloß nicht zugeben, dass ich zu dieser Gruppe von Menschen gehöre. Ich bin jetzt in der Freikirche, ich bin Fundamentalist oder was auch immer die Menschen darüber sagen. Das will ich nicht zugeben. Ich gehe auf Tauchstation. Ich bin ein U-Boot-Christ. Ja, und wenn dann die Luft wieder rein ist, dann komme ich wieder hoch in der Gemeinde, da tauche ich auf, da preise ich Gott und im Alltag, da tauche ich wieder unter. Sondern Glaube, und das kommt in diesem Glaubensbekenntnis sehr deutlich zum Ausdruck, hat eine öffentliche Dimension. Und interessant ist, dass dieser Gedanke bei den Theologen da war und dann lange Zeit verschwunden ist. Man liest darüber recht wenig, aber er tauchte wieder auf. Und zwar in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da ist genau dieser Gedanke wieder groß geworden und wir erinnern uns zurück, es gab damals oder es entstand damals eine sogenannte bekennende Kirche. Eine Kirche, die sich eigentlich nicht gegen den Staat gestellt hat, sondern für Jesus Christus, ganz klar zu Jesus bekannt hat und damit automatisch gegen den Staat war. Gegen das Hitlerregime, gegen das Nazireich. Weil sie zu Jesus Christus standen und gewisse Dinge nicht mitgemacht haben. Und automatisch hatte dieser Glaube plötzlich wieder eine politische Dimension. Und nicht alle Christen haben sich in dieser Phase mit Ruhm bekleckert. Viele sind auf Tauchstation gegangen. Einige haben klar ihr Bekenntnis zu Jesus öffentlich gemacht. Da wusste man, was sie glauben. Der bekannteste möglicherweise unter den Theologen ist Dietrich Bonhoeffer, der dann ja auch unter den Nazis hingerichtet worden ist, beziehungsweise gestorben ist. Es hat ihn damals auch das Leben gekostet und ich möchte darüber nicht urteilen. Ich lebe in einer Zeit des Friedens. Wir alle sind Jahrzehnte Frieden gewohnt. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagiert hätte, hätte ich in den 30er Jahren gelebt. Wie öffentlich hätte ich meinen Glauben bekannt? Was hätte ich getan? Ich hätte wahrscheinlich auch gute Argumente gehabt zu sagen, lass mal in den Untergrund gehen, damit wir überleben. Und wenn diese schlimme Zeit vorbei ist, dann machen wir weiter. Weil hat ja keiner was davon, wenn wir alle sterben. Keine Ahnung. Ist ja auch eine Begründung. Ich möchte das auch nicht verurteilen oder beurteilen. Ich will das nur mal so erklären, dass manche Christen auch noch im letzten Jahrhundert und auch letztendlich jetzt in diesem Augenblick irgendwo auf der Welt ihr Leben geben, weil sie an Jesus glauben. Denn es gibt genügend Länder, wo es keine Religionsfreiheit gibt, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, wo bestimmte Dinge vorgegeben sind, das musst du tun, das musst du glauben. Und sobald du Jesus erwähnst oder Jesus als deinen König bekennst, als deinen Herrn bekennst, dann wird es brenzlig, auch heute noch. Und manche Statistiken sagen, es ist heute sogar mehr, zahlenmäßig mehr, als es früher der Fall war. Jesus öffentlich vor dem Staat bekennen, koste es, was es wolle. Wenn du das nächste Mal das Glaubensbekenntnis sagst, Dankeschön. Wenn du das nächste Mal das Glaubensbekenntnis sprichst, dann denk mal an diese Dimension. Gelitten unter Pontius Pilatus, was heißt das denn für mich? Das ist eben nicht nur ein Bekenntnis, was Jesus getan hat, sondern es ist gleichzeitig eine Aussage über mich, was ich tun möchte. Und vielleicht bleibt dem einen oder anderen von uns dann das Wort im Hals stecken, wenn wir dieses wunderschöne Glaubensbekenntnis aufsagen. Aber das klingt jetzt alles ganz schön düster, oder? Das ist jetzt so, Leid und Verfolgung, das wollen wir nicht hören. Es ist auch nur ein Teil der Medaille. Und Mario hat es heute Vormittag oder heute vor der Predigt schon angedeutet. Es gibt ja noch einen anderen Teil, auch in diesen drei Versen, über die ich heute rede. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das heißt, die Macht des Todes ist besiegt. Es gibt ewiges Leben. Und jetzt kommt dieser Punkt, den Mario schon ein bisschen vorbereitet hat. Es gab ja damals einen Tempelkult. Ja, das war von Gott so verordnet. Wenn man zu Gott kommen wollte, dann konnte man nicht einfach die Hände falten und beten oder nette Lobpreislieder singen. Das haben die auch gemacht, aber so in Gottes Gegenwart zu kommen, mit Gott selber zu reden, das ging nicht. Man brauchte immer Vermittler. Man brauchte die Priester, die das machen. Man musste in den Tempel gehen und ein Opfer bringen, ein Tieropfer. Da gab es 1000 Regeln, wie das genau zu funktionieren hat. Da musste man sich ganz genau dran halten. Und dann konnte man in bestimmte Bereiche hinein. Aber der normal gewöhnliche Mensch kam nicht ins Innere des Tempels hinein. Und selbst in das Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand, da wo eigentlich die Gegenwart Gottes präsent war, so war das auch in der Vorstellung damals, da durfte nur der Oberste, der hohe Priester, einmal im Jahr hineingehen. Dieser Bereich war durch einen großen, langen Vorhang getrennt. Da sollte sonst niemand anders hinein. Das war ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und jetzt stirbt Jesus und dieser Vorhang zerreißt von oben nach unten. Und damit, ich weiß nicht, ob es die Menschen damals verstanden haben, einige schon. Paulus hat es verstanden, die Hebräer haben es verstanden. War der Zugang zum Allerheiligsten, da wo Gott wohnt, der war jetzt frei. Das war etwas, was Gott dadurch deutlich gemacht hat. Jesus ist gestorben und auferstanden und jetzt kann jeder Mensch, der an Jesus glaubt, zu Gott kommen, kann mit Gott Gemeinschaft haben. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Gott unser Vater ist, der sich nach Gemeinschaft sehnt. Das geht nur, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, weil dieser Vorhang zerrissen ist. Ich habe die Stelle haben wir heute schon gelesen, die lese ich jetzt nicht mehr vor aus dem Hebräerbrief. Der Zugang zu Gott ist frei. Und wenn wir hier im Gottesdienst gleich auch noch Lobpreislieder singen werden, zu Gott singen, ist uns bewusst, was für ein Vorrecht das ist, dass wir direkt in die Gegenwart Gottes treten können. Das war früher nicht möglich. Das war viel, viel komplizierter, viel umständlicher. Und das brauchte immer Mittler. Den einzigen Mittler, den wir noch haben, das ist Jesus selber. Durch seinen Tod am Kreuz, wenn wir daran glauben. Unser Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist einmal bei Jesus zu sein. Ja, wir haben jetzt Zugang im Gebet, durch den Geist, aber wir werden einmal bei ihm sein. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Ziel, das ist unser Zuhause. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir sind hier eigentlich Fremde. Wir sind Gäste auf dieser Welt, auf dem Weg zum Himmel. Und ich glaube, das hatten die ersten Christen auch vor Augen. Und das war ihr Motor, das war das, was ihnen Kraft gab, zu diesem klaren Bekenntnis vor Jesus oder zu Jesus zu stehen. Deswegen haben sie all die Mühen auf sich genommen. Deswegen haben sie all die Uneinnehmlichkeiten bis hin zum Tod auf sich genommen, weil sie wussten, es lohnt sich. Wir sind auf dem Weg zum Himmel, wir gehen mit Gott. Der Vorhang ist zerrissen. Und ich höre immer wieder Berichte, auch heute noch, von Christen, meistens über die Organisation Open Doors, manchmal auch über den AVC, eine weitere Missionsgesellschaft in unserem Bund, dass Christen in irgendwelchen Ländern im Gefängnis sind, aufgrund ihres Glaubens, dass es ihnen sehr, sehr schlecht geht und dass sie aber ganz klar die Gegenwart Gottes erleben, in ihrer Zelle,
im Gefängnis, dass sie teilweise, dass sie sehen, wie Engel da sind, die ihnen helfen, dass sie Visionen von Gott haben, der sie tröstet, der ihnen Kraft gibt. Gott ist diesen Menschen sehr, sehr nahe. Und ich glaube, das war damals auch so und das kann heute auch so sein bei uns. Denn der Zugang zu Gott ist frei. Und das ist das, was uns Kraft gibt, das, was uns Freude gibt und weswegen wir gut und gerne unseren Glauben auch vor Menschen bekennen können. Matthäus 10, Vers 32, da heißt es, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Die Frage ist nur, nutzen wir diesen freien Zugang zu Gott eigentlich? Oder nutzen wir ihn ausreichend in dem Maße, wie wir eigentlich könnten? Und ich denke, wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Gemeinschaft mit Gott. Wahrscheinlich sind wir zu wenig so eng mit Gott verbunden. Und vielleicht fällt es uns deswegen manchmal schwer, zu unserem Glauben zu stehen. Vielleicht haben wir deswegen manchmal so wenig Kraft. Oder unser Zeugnis oder unser Leben hat so wenig Kraft, weil wir die Verbindung mit Jesus recht locker halten. Und ich möchte euch heute ermutigen, eure Beziehung zu Jesus zu vertiefen, fest an ihm dran zu bleiben. Denn nur dann, wenn ich fest mit Jesus verbunden bin, ist es auch möglich, ein klares Bekenntnis vor anderen Menschen zu Jesus Christus abzugeben. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Was für ein kraftvolles Bekenntnis. Das hat Jesus getan und die Christen haben sich Jesus zum Vorbild genommen und haben auch zu diesem Bekenntnis gestanden. Das Glaubensbekenntnis war nicht nur ein netter Spruch, sondern es war Alltag und Realität der ersten Christen. Und deswegen wünsche ich uns allen, dass wir immer mehr mit Gott verbunden sind, dass wir immer mehr in diese Nähe Gottes hineinkommen, immer mehr Kraft bekommen von Gott und dann unseren Glauben auch tatsächlich öffentlich bekennen können. Ich gebe ganz offen zu, ich habe da Nachholbedarf, aber ich will es gerne lernen. Ich will dazu lernen und ich will mich von Gott gebrauchen lassen. Ich möchte gerne ein Licht sein in dieser Welt. Und diese Welt wird manchmal zumindest gefühlt immer dunkler. Es gibt immer mehr Ungerechtigkeit, immer mehr Leid, immer mehr Schwierigkeiten vielleicht auch für Menschen, die an Gott glauben. Ich möchte ein Licht sein. Ich will mich von Jesus anzünden lassen, denn ich habe freien Zugang zu Gott. Und ich stehe zu ihm. Nicht nur in der Gemeinde, hier auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Das ist mein Gebet und mein Wunsch und das wünsche ich uns allen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Vorbild bist. Du warst ein Vorbild, auch wie du vor Pontius Pilatus gestanden hast und bekannt hast, wer du bist. Du hattest Angst vor diesem Weg, vor diesem Leidensweg. Du hattest große Angst, aber du bist diesen Weg trotzdem gegangen, weil du das Ziel vor Augen hattest. Und damit bist du für viele Christen ein Vorbild gewesen und du sollst auch für uns ein Vorbild sein. Wir glauben an dich, wir haben Freude erlebt durch dich, tiefe Freude. Wir haben Erlösung von Schuld erlebt. Wir haben gemerkt, wie es ist, in der Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, mit dir zusammen zu sein, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und deswegen wollen wir das auch bekennen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unserem Leben Kraft schenkst, dass du unserem Zeugnis eine Kraftkomponente mitgibst durch deinen Heiligen Geist. Das sind eben nicht nur Worte, sondern das ist ein Bekenntnis, zu dem du dich auch stellen wirst. Und du hast es gesagt, auch in deinem Wort, wir haben es gelesen, dein Heiliger Geist wird mit uns sein. Er wird uns auch führen in dem, was wir sagen, welche Worte wir benutzen, wie wir miteinander reden. Wir brauchen da keine Angst vor zu haben. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Und wir wollen dir sagen, Jesus, wir lieben dich, wir stehen zu dir, wir glauben an dich. Und wir wollen dich bekennen, denn das Evangelium muss allen Menschen verkündigt werden, damit jeder mal von dir wenigstens gehört hat, wie sich die Menschen entscheiden. Das tut jeder selber, das kann jeder alleine. Aber wir wollen das weitergeben, was du für uns bist und was du uns bedeutest. Danke, Jesus, für deinen Tod. Danke für dein Leiden. Aber danke auch für deine Auferstehung, für deinen Sieg am Kreuz. Wir feiern dich, Jesus. Amen.